ARD. Talk mit Tees.
Es ist schön für mich, in Mannheim zu spielen, jetzt auch als Kapitän, aber ich glaube, was das meinen Eltern, gerade meinen Eltern, gibt, jedes Wochenende in der Serperina zu sein, mein Vater sich dann ein, zwei Bier holt und das Spiel zu gucken. Ich glaube, da habe ich ihm schon einen Traum erfüllt, der größer ist als meinser. Und man dachte, es wäre muskulär, bis dann letztendlich nicht nur mein Unterarm, sondern mein ganzer Arm. Wie bei Popeye eigentlich, ja? Wenn er sich ein Spinat reingeknallt hat. So sah mein, aber nur ein Arm von mir aus. So oft höre ich mir an, also Eishockey ist nicht alles. Ich weiß, aber was soll ich machen? Trainer kam zu mir und hat gesagt, gucken deine Eltern die Spiele? Und dann habe ich gesagt, so, ja, natürlich, wenn ich spiele. Und dann sagte er, ja, okay, du spielst heute, kannst deinen Eltern sagen, dass du heute spielen wirst. Und dann, ich glaube, wirklich beruhigt hat sich mein Puls den ganzen Tag über nicht. Eishockey, für mich ist mein Leben. Ich kenne es gar nicht anders.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich liebe es ja, zusammen mit euch neue Dinge kennenzulernen, mit denen ich mich gar nicht so auskenne, von denen ich aber weiß, so viele Menschen sind so begeistert davon. Eishockey in diesem Fall. Ich habe mir Marc Michaelis eingeladen. Er ist einer unserer besten deutschen Eishockeyspieler. Er ist Nationalspieler und auch Kapitän der Mannheimer Adler. Einer, der sein Leben lang schon für diesen Sport gebrannt hat. Er hat sogar in der amerikanischen Profiliga NHL gespielt und ist erst vor kurzem zu seiner Heimmannschaft, seiner Herzensmannschaft, den Mannheimer Adlern zurückgekehrt. Hier erzählt Marc gleich, wie eine Krankheit seine Karriere fast beendet hätte und er gibt uns einen Blick hinter die Kulissen einer der erfolgreichsten Eishockeymannschaften in Deutschland. Wer sorgt für die Playlist? Welche Musik läuft da? Wir haben uns in Mannheim getroffen, wo auch sonst, direkt nach seinem Training und Marc ist ein sehr angenehmer, relativ ruhiger Mensch. Auf dem Eis vollzieht er dann in Perfektion die Verwandlung zum Anführer. Und viele Hoffnungen der Fans ruhen auf dem Kapitän. Da kommt auch schnell schon mal Unruhe in die Fans, wenn die Adler wie vor kurzem 6 Spiele hintereinander verlieren. Wie sie aus diesem emotionalen Tief wieder herausgekommen sind, auch das erzählt er gleich. Und selbstverständlich auch, wie denn der allererste Einsatz in der NHL war. Und nach diesem Gespräch war mir auch klar, warum ich nicht unbedingt in eine Eishockeykabine muss. Also so olfaktorisch gesehen. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Guten Tag.
Eigengewächs der Mannheimer Adler, dann viele Jahre in den USA gewesen, sowohl auf dem College, dann auch in der NHL gespielt, danach in die Schweiz gegangen. Zwischendrin gab es dann auch mal eine Verletzung, die, ja, ich glaube, fast die Karriere beendet hätte. Oder ist das zu dramatisch formuliert?
Nee, das trifft es eigentlich direkt auf den Punkt.
Ja. Ja. Ein Eishockey-Weltreisender auf jeden Fall. So, herzlich willkommen nochmal hier.
Dankeschön, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
In deiner Heimatstadt.
Genau.
Direkt in Mannheim. Was ist die aktuelle Einlaufmusik, wenn ihr abends in der SAP-Arena mit den Adlern einläuft? Was ist...
Du, da blamiere ich mich direkt hier zum Anfang. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre das Adlergeschrei.
Ja.
Das weiß ich, aber was danach kommt, kann ich dir gar nicht sagen.
Das ist ja echt interessant. Aber warum? Reines Desinteresse oder im Tunnel?
Du bist echt im Tunnel. Ich meine, es ist bei uns wie im Tunnel mit der SAP-Arena. Wir stehen da an dem Eingang, wo auch die Eismaschine rauskommt und da ist auch ein Tor, das ist dann zu. Du hast ganz dunkle Beleuchtung, das ist wie im Tunnel. Auf einmal geht der Vorhang auf, mit Dampf raus, du hast das Adlergeschrei und dann geht's aufs Eis. Und wenn wir aufs Eis laufen, ist da so ein kleiner Teppich und der bewegt sich immer ein bisschen. Das heißt, du bist da schon so ein bisschen so drauf fokussiert, nicht irgendwo da schon über deine eigenen Beine zu stolpern, weil dieser Teppich nicht eben bewegt. Deswegen bekomme ich das gar nicht mit, was da eine Musik abspielt. Ne? Ganz ehrlich.
Ey, das ist voll gefährlich.
Ja.
Also ich meine, schon mal passiert, dass du gestolpert bist direkt beim Einlaufen?
Naja.
Weil das will man auch nicht dem Gegner gegenüber zeigen. Hör mal, das wäre ein totaler psychologischer Fauxpas.
Naja gut, ich glaube halt auch, du hast so viele Kameras auf dich gerichtet. Erstens kostet es dann einiges in die Mannschaftskasse, wenn das passieren sollte. Und dann zweitens sind das dann Aufnahmen, die du dann, glaube ich, in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten noch zu Gesicht bekommst.
Okay. Wie oft wird in die Mannschaftskasse eingezahlt?
Doch, schon sehr oft. Wir haben schon einige Jungs, die beim Warm-up zum Beispiel ja auch mal das Gleichgewicht. Da sind viele Pucks rum, kann man sein, dass sich einer in Schlittschuhen verfängt und da jemand hinfällt. Und dann ist es üblich, wenn sowas passiert, dann automatisch Geld in die Mannschaftskasse.
Wie viel?
Ja, darüber wollen wir nicht sprechen.
Also ich würde ausgehen von 5 Euro.
Ja, schon ein bisschen mehr als das. Schon ein bisschen mehr.
Du hast bei den Adlern angefangen, du warst früher ein Jungadler und bist jetzt aus der großen Welt zurückgekehrt, letztes Jahr. Wie kam's? Du warst in der NHL, da hast du gespielt, danach in der AHL, die dann auch zur NHL gehörte, oder?
Genau, das ist die Liga kurz unter, also die Ausbildungsliga sozusagen für die NHL.
Wie kam's? War es ein Ziel, irgendwann mal wieder zurückzukommen, oder kam der Ruf eines Adlers aus der Heimat?
Beides tatsächlich. Für mich ist es schon von klein auf wichtig gewesen und immer noch für die Adler zu spielen. Also das war schon immer sozusagen mein Ziel. Natürlich hat sich das dann auch mit der NHL und dann auch mit der Schweiz so ein bisschen, haben sich da die Wege ein bisschen verändert, sodass es erst jetzt zustande kam. Ja, aber ich war in der Schweiz gerne, aber dann gegen Ende auch unglücklicher und dann gleichzeitig kam das hier mit Mannheim auf, dass die Adler so ein bisschen einen Umbruch einläuten, und es war sehr interessant für mich und ja, der Zeitpunkt war halt einfach perfekt und dann habe ich mich dazu entschlossen, zurückzukommen.
Warum warst du unglücklich, Herr, in der Schweiz, wie du es gesagt hast?
Die Kultur ist anders in der Schweiz. Du hast in Deutschland hast du 9 Ausländer, die spielen dürfen. Ich glaube, du hast sogar 11, die unter Vertrag stehen dürfen. In der Schweiz sind es aber deutlich weniger. Das wurde jetzt aufgestockt auf 6. Und bei uns ist es üblich gewesen in der Schweiz, wenn es gut läuft, natürlich alles super. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann sind halt meistens die Ausländer schuld. Und ich will den Schweizern da auch nicht irgendwo was in die Schuhe stecken. Aber als Deutscher in der Schweiz hast du dich dann schon ein bisschen mal, wie sagt man so, vor die Wölfe geschmissen oder sowas, gefühlt. Und deswegen, ich hatte eine gute Zeit dort, aber viel gelernt auch über andere Kulturen. Ja, jetzt bin ich hier.
Ja. Ach, interessant, als du gerade von Ausländern sprachst, da habe ich gedacht, ja gut, als Deutscher ist man ja nicht wirklich Ausländer dann in der Schweiz, aber im Eishockey ganz besonders.
Ja, genau. Hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich, weil für die Schweizer für mich ein schönes Land, auch die Menschen. Ja, am Anfang war jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte, dass du da so als Ausländer angesehen wirst, aber da wurde ich ein bisschen getäuscht.
Welchen Stellenwert hat Eishockey in der Schweiz? Einen offensichtlich einen ganz, ganz großen.
Sehr, sehr großen. Also das ist schon vergleichbar wie Fußball in Deutschland. Also Einfach die Rollen getauscht. Eishockey Nummer 1 und dann Fußball an 2. Ja.
Da verstehen die Fans dann keinen Spaß, ne?
Nee. Nee, ich meine, nee. Hier ist es ja auch, ähnlich. Ich meine, die Fankultur auch hier gerade in Mannheim ist ja unfassbar. Aber drüben ist Eishockey halt Nummer 1.
Was ist, wenn es in Mannheim mal nicht so gut läuft? Ich meine, ihr habt jetzt mal so ein Stretch gehabt, da habt ihr, glaube ich, 6 Spiele hintereinander verloren. Das ist schon ganz schön viel und auch irgendwie ungewohnt. Also Adler stehen ja oben auch gut mit dabei. Was ist, wenn man 6 Spiele hintereinander verliert? Wird der Monomer-Fan da unruhig?
Ja, du darfst ja schon einige Sachen anhören. Aber
und wo? Also beim Training, vor dem Spiel, im Supermarkt?
Überall. Überall. Es geht schon fast los bei den Nachbarn. Ich meine, die halten sich ja schon ein bisschen zurück, aber du merkst natürlich auch so, dass eine gewisse Anspannung da ist und die musst du dich halt stellen, aber gleichzeitig darfst du halt sowas nicht zu nah an dich rankommen lassen. Und eben wenn so Sachen passieren, und das passiert halt immer wieder, dann lernt man auch dazu, wie man damit umgeht.
Als Kapitän bist du natürlich besonders im Fokus dann, ne? Und hältst ja dein Gesicht nochmal als Erster vor die Kamera. Was war Eishockey für dich als Jugendlicher? Was bedeutete das für dich? Wo bist du nochmal aufgewachsen? Du kommst ja aus der Pfalz auch ursprünglich, ne?
Genau,
ja. Wo du jetzt auch wieder wohnst.
Ja.
Aber du hast bei den Adlern auch Eishockey angefangen?
Genau, ja. Genau.
Okay, gut.
Ich bin in Mannheim-Neckarau geboren. Meine Eltern haben dann in der Pfalz gewohnt. Und das war dann auch, als ich aufgewachsen bin, dass der Platz, wo ich genächtigt habe, weil mein ganzes Leben sich halt in Mannheim abgespielt hat. Ja? Morgens 2-mal die Woche vor der Schule schon ins Training, dann vom Training in die Schule bis um 4, dann zurück in die Eishalle und dann abends auf dem Heimweg hat mein Vater mich in der SAP Arena eingesammelt und dann zurück in die Pfalz zum Übernachten sozusagen. Deswegen verbinden tue ich natürlich nur was mit Mannheim, nicht mit der Pfalz, obwohl es jetzt wieder in der Pfalz unser Wohnsitz ist. Aber Eishockey für mich ist mein Leben. Ich kenne es gar nicht anders.
Und wie hat es angefangen? Wer hat dich drauf gebracht?
Mein Vater hat tatsächlich gespielt. Eishockey hat mit 18 oder 19 Jahren angefangen zu spielen, hat in Mannheim studiert und dann so ein bisschen hobbymäßig gespielt. Ja, natürlich dann viel zu spät, um dann irgendwo das vielleicht auch mal professionell zu machen. Also es war hauptsächlich Hobby Eishockey, das er gespielt hat und hat mich dann mitgenommen, weil er Fan der Adler war, ist zu den Spielen gegangen, hat mich und meinen Bruder mitgenommen. Und ja, dann hat er mich sozusagen mit dem Virus infiziert, in die Laufschule gesteckt und dann war es das Größte für mich und ist es auch immer noch für mich.
Ja, es gab auch nie eine andere Mannschaft. Es waren immer die Adler.
Genau.
Bis heute.
Bis ich 18 Jahre alt geworden bin, habe mein Abitur hier in Mannheim gemacht und dann hat es mich ins Ausland verschlagen.
War das ein Wunsch?
Ich hätte auch hier bleiben können, aber damals, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, war es in Mannheim nochmal gefühlt 2-3 Stufen schwerer als junger Spieler, es in den Profibereich zu schaffen, weil sehr wenig mit jungen Spielern gearbeitet wurde. Man hat die meist unter Vertrag genommen, hat sie nach Heilbronn geschickt, ins Farmteam, Kooperationspartner. Und entweder entwickelt sich da was oder nicht. Und mit 18 Jahren war ich körperlich noch nicht auf dem Niveau, Profi-Eishockey zu spielen, musste meinem Körper sozusagen mehr Zeit geben.
Ja, um zu wachsen oder was
genau.
Heißt das genau?
Ja, genau.
Um auch noch mal ein bisschen in
einfach
die Höhe zu gehen. Ein bisschen
ja, Höhe, Breite, vor allem die Breite, ja. Wäre schon sehr schmächtig.
Ist das mit 18 noch nicht abgeschlossen?
Nee.
Ja, ich hätte gedacht, das sei vorbei.
Nee, ein bisschen Spätentwickler vielleicht.
Ah, aber wie lange wächst man körperlich noch? 22 oder was? Finde ich voll erstaunlich.
Ja gut, ich weiß nicht. Ich hoffe mal, dass ich vielleicht noch immer noch 1-2 Zentimeter nach oben schieße.
Du hoffst immer noch ein paar Zentimeter.
Genau. Ist an der Klimmzugstange ein bisschen stretchen, dass sie vielleicht noch 2-3 Zentimeter rausspringen. Aber ja, gute Frage eigentlich.
Ist es ein Nachteil? Also ein großer Nachteil, wenn man eher etwas schmaler ist? Und du bist ja wirklich einer der Schmaleren wahrscheinlich, ne?
Bei uns schon, ja.
Okay. Größe, Mächtigkeit ist immer von Vorteil oder büßt man da ein bisschen Bewegungsradius zum Beispiel, ein bisschen Schnelligkeit ein, Wendigkeit?
Ich kann es gar nicht besser erklären als
du. Okay, gut. Ja, genau. Und ich habe wirklich wenig Ahnung.
Genau. Das, was du.
Also das hast du.
Mit den körperlichen Eigenschaften nicht hast, musst du halt mit Geschwindigkeit, mit Spritzigkeit wettmachen. Und ich meine, wenn man sich meine Eltern anguckt, die sind ja ähnlich groß wie ich, also wusste ich schon mit im Jugendalter, dass ich jetzt nicht keine 1,90, 1,95 werden.
Aber kennen wir das nicht alle, dass plötzlich die Kinder einfach so über die Eltern hinausschießen, dass man so viel größer wird als die Mutter und oft auch als der Vater? Das gibt's auch. Nicht bei euch.
Ja, für adoptierte Kinder, ich weiß nicht. Nee, bei uns nicht, wir sind alle so eine Stufe.
Okay. Also
ich muss schon von vornherein, dass ich da nicht so in die Höhe schießen werde.
Du bist dann also in die USA gegangen, aufs College. War das schon Minnesota?
Es gibt so eine zwischen Universität und der U18-Mannschaft hier. Das ist die Juniorenliga, das ist so eine U20-Liga. Okay, okay. Da habe ich 2 Jahre verbracht und bin dann ans College.
Als du rübergegangen bist, war es genauso, wie du es erwartet hattest? Was hat dich überrascht? Was war dann auch wirklich anders, eine Herausforderung auch?
Die Sprache tatsächlich, ja. Also du hast ja dieses hier in der Schule, na klar, ab der 5. Klasse lernst du Englisch und ich konnte auch schon gut Englisch sprechen. Ich war auch schon davor, bevor ich rübergegangen bin, schon 2-3 Mal in den Staaten für Eishockey-Camps etc. Okay. Aber dann trotzdem bei einer Gastfamilie wohnen, dieses jeden Tag Englisch sprechen, war schon am Anfang so ein Hindernis, aber da gewöhnst du dich an. Der Grund, warum du da bist, natürlich das Eishockey und,
ja, ja. Und das Vokabular kanntest du?
Ja, genau. Genau, der Sport ist ja ähnlich drüben, wie er hier ist, deswegen waren da keine Probleme und hab meine Ziele verfolgt.
Die Familie, hast du heute noch Kontakt zu denen?
Ja, klar.
Okay,
nee, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also es ist schön für mich in Mannheim zu spielen, jetzt auch als Kapitän, aber ich glaube, was das meinen Eltern, gibt, jedes Wochenende in der Saperina zu sein. Mein Vater sich dann ein, zwei Bier holt und das Spiel zu gucken. Ich glaube, da habe ich ihm schon einen Traum erfüllt, der größer ist als meins.
Guck mal, war dein Vater auch da, als du dein Debüt in der NHL dann hattest? War er dabei?
Leider nicht, ne.
Oh, warum nicht?
Nee, es war das Corona-Jahr 2021. Genau, die Saison wurde ja abgebrochen 2020. Und dann im darauf folgenden Jahr durch diese ganzen Restrictions auch da drüben mit diesen... War es Fans nicht gestartet in die... Ich meine, die Arenen hier waren ja auch überall leer.
Fußball,
ja,
natürlich. Fußball, furchtbar. Eishockey, ganz
genau.
Schlimm.
Sprich, das Jahr, was ich dort verbracht habe, war ohne Zuschauer. Deswegen hat er vor dem Fernsehen mitgefiebert, aber leider nicht vor Ort.
Also, obwohl Corona war, keine Zuschauer, ist natürlich wirklich ein Drama. Aber noch wichtiger war es, ein Debüt zu machen in der Liga schlechthin, in der NHL. Wann hast du erfahren, dass du deinen ersten Einsatz auf dem Eis hast? Wann war das?
Morgen, vorm Spiel. Okay. Ich habe ein paar Spiele davor verloren und ja, war kurz, war ich ganz lustig. Trainer kam zu mir und hat gesagt, gucken deine Eltern die Spiele? Und dann ich sagte, ja, natürlich, wenn ich spiele. Und dann sagte er, okay, du spielst heute, kannst deinen Eltern sagen, dass du heute spielen wirst. Und dann, ich glaube, wirklich beruhigt hat sich mein Puls den ganzen Tag über nicht. Ich meine, da war auch da nichts mit Schlafen vorm Spiel oder was eigentlich üblich ist für einen Spieler, weil der Tag so lang ist, dass so stand da irgendwo den ganzen Tag ins Handy zu starren oder in den Fernsehen. Ist es üblich, dass du einen kleinen Mittagsschlaf machst? Aber das war natürlich dann nicht gegeben. Ja, cooler Moment.
Wie warst du in deinem ersten Spiel?
Gut.
Sogar das? Auch ohne Schlaf?
Auch ohne Schlaf, ja.
Was war es für ein Erlebnis für dich, dieses erste Spiel? Auch wenn das große Tara und der Zirkus natürlich jetzt nicht dabei war, hätte man gerne gehabt. Und trotzdem, die Journalisten gucken auf dich, dein Name taucht auf, du bist ein NHL-Spieler, der auf dem Eis seinen ersten Einsatz hat. Wie hast du dieses Spiel erlebt?
Wie im Film, ganz ehrlich. Also ich muss dir ganz ehrlich gestehen, das vergleichbar ist das mit meinem ersten Spiel, das ich für die Adler gemacht habe. Weil es sich alles so wie surreal, wie so ein Film. Das war so, du bist eigentlich ist so alles von der ersten Minute bis zur letzten. Es ist eigentlich schon alles vor dir. Es ist nicht so, dass du irgendwie so denkst, so, dass du irgendwas anderes machen musst und versuchst so aktiv Sachen zu verändern. Das hat sich einfach wie so ein Film angefühlt, sowohl das erste NHL-Spiel als auch dann das Spiel natürlich hier. Aber ich weiß noch, wie ich damals zum Warm-up raus bin und ja, im Eishockey ist es üblich, wenn du dein erstes Profispiel machst, dass beim Warm-up, wenn die ganze Mannschaft rauskommt, dass sie den Spieler vorschicken und dann wartet die Mannschaft. Sozusagen, dass du das ganze Eis für dich selbst hast, dass du den ganzen Moment da drauf hast, dass die Kameras auf dich sind und ich werde nie vergessen, wie ich da drauf bin, aufs Eis gekommen bin und meine Beine waren so unglaublich schwer, dass ich dachte, dass ich in der ersten Kurve, weißt, wenn du schießt und dann drehst du ab, dass mich da zerlegt. Wirklich. Ich habe da, glaube ich, keinen schnellen Schritt oder irgendwie machen können, weil einfach diese Beine so schwer waren. Auch das ganze andere Warm-up, beziehungsweise der Rest vom Warm-up, war es ähnlich. Natürlich hat sich dann irgendwann geregelt und dann nach deinem ersten Wechsel im Spiel hat sich das dann alles wieder normalisiert und
da warst du angekommen.
Dann war es gut, ja.
Was war denn die Einlaufmusik damals in Vancouver?
Ach, keine Ahnung. Das wäre das Letzte, was ich noch an mich erinnern würde. Keine Ahnung.
Aber wie kurios. Ich weiß nur vom Fußball zum Beispiel. Ich bin ja HSV-Fan. Mhm. Und da gab es jahrzehntelang, bis man es geändert hat, das Lied Hamburg, meine Perle. Und das wird dann einfach gesungen, auch live im Stadion. Und das ist eine Hymne, hat das ganze Stadion mitgesungen. Und ich weiß auch von gegnerischen Spielern, die aufgelaufen sind, für den KSC zum Beispiel, dass die selbst diesen Moment genossen haben, weil auch sie dieses Lied einfach geil finden. Ja. Also sie laufen ein und nehmen das Lied aber ganz bewusst wahr und denken auch in der Sekunde, obwohl es das Lied vom Gegner ist, wow, geiler Moment, geiler Song. Und deswegen hätte ich gedacht, dass irgendwann du auch dein, ich weiß nicht, Enter Sandman, Metallica oder Hellspells oder was auch immer da gespielt wird, irgendwas Hartes ja, ne? Ist es ja. Also schon was Schwermetallisches,
ja,
ne?
Ja, genau, so rockig, ja. Ist es, aber ich kann es nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ich meine, haben wir gespielt. Heute ist... Dann ist er, ja. Ich weiß gar nicht, beim letzten Spiel müsste ich zurückgehen. Also ich meine, wenn ich das irgendwann höre, dann natürlich ist es klar, aber keine Ahnung.
Bist du Musikfan? Also nein, spielt Musik eine große weniger. Rolle für dich? Nein.
Nee, weniger. Mehr so der Podcast-Typ, der im Auto die Podcasts anschmeißt.
Der Intellektuelle.
Ja, natürlich, natürlich, natürlich.
Der Intellektuelle. Ja. Wenn Game Day ist, welche Rituale gibt es vor dem Spiel bei dir? Wenn die Musik schon keine große Rolle spielt.
Bei mir ist es so gewesen, als ich 18, 19 war, dass ich mich von morgens bis zum Puckdrop hatte ich meinen Ablauf. Und es war eins zu eins dasselbe. Ich musste zur selben Zeit morgens aufstehen. Ich musste zur selben Zeit essen. Ich musste immer dasselbe essen.
Jeden Tag oder Game Day? Game Day.
Am Spieltag. Game Day.
Am Spieltag, genau. Spieltag, ja.
Ich musste, wie gesagt, essen. Schlaf, die Portionen meist auch. Ich musste beim Spiel, ich weiß schon gar nicht mehr, was das alles gewesen ist. Auf jeden Fall war ich so auf diese Rituale fokussiert, dass ich ein Jahr später, vor meinem ersten Spiel, in der neuen Saison, dann da war und sagte, es kann nicht sein, dass ich mich so selbst abhängig mache von diesen Ritualen. Und dann habe ich mir vorgenommen, das einzige Ritual, was du jetzt noch hast, ist kein Ritual zu haben. Und ich hätte ganz ehrlich gedacht, dass es vielleicht ein bisschen für mich zum Problem, weil das war über die ganzen Jahre waren das immer so meine Sachen. Und seitdem gar nichts mehr. Du hast so ein paar Spieler bei uns, mit denen du vielleicht noch Handshakes hast, wenn du rausgehst, die ähnlich sind. Aber sonst bin ich da sehr glücklich, komplett weggegangen, weg zu sein von den Ritualen. Ja.
Ich hätte gedacht, das sei vielleicht ein Tipp auch vom Psychologen gewesen. Denn wenn irgendwann ein Ritual sich mal nicht machen lässt, dann wird man nämlich aus der Bahn geworfen. Also rein psychisch, sodass der Psychologe vielleicht gesagt hat, einfach verzichte auf diese Rituale. Also, ja, sie können auch nachteilig sein, aber...
Vielleicht schlummert ja ein Psychologe in mir drin, der mir das befohlen hat.
Genau, ja. So ist es. Ja. Hey, der Intellektuelle und der Psychologe.
Das sind wir wieder.
Ja. Du hast gerade Puckdrop, hast du gerade gesagt. Fachausdruck natürlich, wenn der Puck... Sagt ihr Pucks? Also auch bei den Adlern? Sagt ihr Puck oder Puck?
Puck.
Puck, okay. Puck. Aber Puckdrop ist so der englische Terminus dafür. Ich habe nämlich gehört, als ich neulich gesehen habe... Spiel gegen Düsseldorf und da war die Rede von einem Reifenplatzer.
Ja.
Also du kennst es. Ich habe nämlich jemanden gefragt, die sich mit Eishockey auskennt. Mhm. Und ich sagte, was ist das mit diesem Reifenplatzer? Dann sagte sie, habe ich noch nie gehört.
Tatsächlich.
Also ein Reifenplatzer ist auch ein offizieller Fachbegriff.
Genau.
Und bedeutet was genau?
Gut, das ist für uns Deutsche, die deutsche Fraktion natürlich.
Mhm, genau.
Da sind wir auch wieder beim Thema Warm-up und Mannschaftskasse. Reifenplatzer, sagt man eigentlich, wenn du deine Kante verlierst. Meistens, wenn du gerade ausläufst, sondern irgendwo eine Kurve fährst und der Schliff nicht mehr da ist und du sozusagen deine Kante vom Schlittschuh verlierst, ausrutschst und aufs Eis fällst.
Okay, aber das Hinfallen gehört dazu. Also.
Ja. Ja,
okay.
Weiß schon, das ist der Reifenplatzer bei uns.
aber es ist kein offizieller Begriff. Ich habe versucht, ihn zu googeln sogar und ich habe ihn nicht gefunden. Nee,
das für ist Googlen Hockey, und Eishockey. Hockey-Slang ist das.
Ja. Ja, aber selbst das würde man ja finden.
Ja, nee, gibt's nicht. Nee, aber du hast auch dann, eben wenn das passiert, dein Reifenplatzer, dann ist es bei uns üblich, dass du vom Eis gehst und deine Ersatzkufen bekommst, die Betreuer dann innerhalb von, weiß nicht, 20 Sekunden wechseln können. Und das ist bei uns auch der Reifenwechsel.
Aber meint man, der Reifenplatzer hat wirklich etwas mit den Kufen zu tun oder mit einer Ungeschicklichkeit? Ich hätte gedacht...
Sowohl als auch. Ja. Das ist meist so, wenn du mal beim Eishockey zuguckst und jemand schießt und trifft das Tor nicht, dann checkt er vielleicht, ob der Schläger gebrochen ist. So tun als ob. Also es gibt schon beides. Ja.
Aber man muss alleine deshalb schon rausgehen und die Kufen wechseln, sodass alle, die zugeguckt haben, denken, es hat was mit den Kufen zu tun.
Genau, der muss wohl auf ein Stück Beton oder so getreten sein, bevor er aufs Eis gegangen ist, sodass die Kante kaputt war oder sowas. Ich glaube, da sind Jungs schon sehr einfallsreich, was das betrifft.
Welche Begriffe müssen wir noch kennen? Also außergewöhnliche Begriffe.
Boah, da gibt es so viele im Eishockey, ja. Die meisten sind tatsächlich in Englisch bei uns. Du schießt hoch, dann sagst du Cheddar, Cheese, Käse, wenn du hoch triffst. Oh Gott, wenn jetzt das mich erwischt.
So Löcher in die Luft schießen sozusagen.
Ich weiß gar nicht, wie man dazu gekommen ist. Wahrscheinlich, weil, wenn man jetzt erklärt, Käse ist so dünn.
Ja, also knapp drüber nur.
Genau, und du schießt den direkt in den Winkel oben rein, dass da vielleicht ganz wenig Platz ist und wenn du vielleicht nur so ein Käse, das ist, was ich mir als erstes so reinreiben würde. Ja, also ich mache mir mal Gedanken, vielleicht komme ich darauf nochmal zurück später.
Vielleicht fällt dir zwischendurch gleich noch was ein. Es war auch ganz lustig, ein Kollege vom Sport sagte, der Geruch in einer Eishockeykabine ist etwas, was es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Was meint er? Oder weißt du, was er meint?
Du, ich bin 29 und spiele seit 20 plus Jahren Eishockey. Ich bin mittlerweile immun dagegen. Also wenn ich reinlaufe, riecht's für mich normal. Und auch mittlerweile die Betreuer, also um es aufzuklären, ist natürlich der Gestank von der Ausrüstung. Spieler wie ich jetzt zum Beispiel, ich spiele gerne mit neuer Ausrüstung, mit neuen Schützern für die Ellenbogen, für die Brust, fürs Schienbein. Meistens ist es aus Hartplastik und wenn du für längere Zeit die Ausrüstung trägst, wird es natürlich weicher. Du spürst dann einfach die Einschläge von Pucks oder wenn du gegen die Bande gecheckt bist, härter, als wenn du eine neue Ausrüstung hast. Mhm. Es gibt aber auch sehr viele Spieler, die Ausrüstungsteilen festhalten, die schon sehr, sehr alt sind, in die Jahre gekommen, vielleicht nur noch an ein paar Fäden hängen, wo dann bevor was ausgetauscht wird, was repariert wird. Und dementsprechend haben diese Ausrüstungsgegenstände sowohl die Farbe verloren, als auch natürlich einiges an Geruch zugelegt. Und wenn du halt so in einem kleinen Raum diese Ausrüstungsteile alle an einem Ort hast, ja, dann stinkt es schon brutal.
Ja. Interessant.
Ja. Du musst überlegen, früher warst du noch, bevor ich Profi war, hast du die Sachen angezogen, warst auf dem Eis, bist zurückgekommen, hast alles in die Eishockeytasche geworfen. Mhm. Und als Eishockeyspieler ausräumen hast du nicht wirklich gemacht, hast vielleicht zu Hause die Tasche aufgemacht zum Auslüften.
Bad überhaupt.
Genau, da war es dann eigentlich noch schlimmer. Heutzutage, wir haben Belüftungssysteme in den Hallen, die machen doch schon, die leisten super Arbeit, dass das da rauskommt, aber das kriegst du halt nicht raus, ja, wenn manche Leute da gewisse Ausrüstungsteile für 10, 15 Jahren schon haben.
Ja, das ist interessant. Also es war dem Kollegen auf jeden Fall irgendwie sehr stark in Erinnerung geblieben, diese Mischung aus Plastik, Schweiß, Blut, Tränen, genau. Alles, was zum Eishockey dazugehört. Ne?
Genau, das ist auch für meine Familie die Hände in den Handschuhen. Die Handschuhe fangen an zu stinken, weil die sind ja immer pitschnass während dem Spiel. Versuchst die irgendwo zwar zu trocknen, aber diesen Geruch kriegst du nicht wirklich raus. Irgendwann hatte ich mal, ich habe sogar in Nordamerika, haben sie Minzöl gehabt bei den Shampooflaschen. Nicht für die Haare oder für den Körper, sondern nur für die Hände. Dass einfach deine Hände diesen starken Minzgeruch haben. Aber tatsächlich meine Mutter und meine Verlobte, wenn ich aus der Halle rauskomme, dann fällt schon mal das Wort so, boah, deine Hände stinken aber wieder. Und dann weiß er, okay. Muss vielleicht noch zwei, dreimal mit Seife waschen.
Hast du die Verlobte aus den USA eigentlich oder
sogar
aus der Schweiz?
Aus Mannheim.
Oh, ehrlich? Genau. Oh Gott, aber was hat die gemacht? War die mit dir in den USA drüben und in der Schweiz?
Natürlich nicht.
Oh nein.
Na doch, in der Schweiz war sie dann.
In
aber gerade am Anfang.
Oh Gott.
Wir sind zusammen auf die Schule gegangen hier. In meinem letzten Jahr, als ich Jungadler war, haben wir zusammengefunden. Natürlich war es dann ein sehr, sehr harter Test, als ich drüben gewesen bin. Natürlich gibt es ja viele
brutal
Auf und Abs in einer jungen Beziehung, aber es war immer möglich, dass wir uns zumindest alle 3 Monate mal gesehen haben. Mhm. Das hat unsere Beziehung sehr gefestigt. Dann habe ich, wann kam sie denn rüber? Erst als wir 6 Jahre, also nach 6 Jahren ungefähr, kam sie dann rüber und hat mit mir zusammen in Toronto gewohnt, das erste Jahr, und dann haben wir zusammen in der Schweiz gewohnt.
Wie oft warst du denn überhaupt in Mannheim, auch während deiner US-Zeit? Gab es da mal 3 Monate am Stück, die du dann Sommer über hier in Mannheim sein konntest?
Genau, wenn die Saison fertig war, habe ich meistens meinen Sachenpack drüben mitgenommen und habe meinen Sommer hier in Mannheim verbracht. Von Mai bis Ende Juli 3 Monate hier verbracht, worüber ich sehr, sehr glücklich war, dann natürlich auch Zeit mit ihr zu verbringen. Natürlich meine Familie und auch ihr. Und für meine Familie war Weihnachten immer die schönsten Ferien im ganzen Jahr, gerade für meine Mutter ein absoluter Weihnachtsfan. Und wir hatten spielfrei, glücklicherweise immer zu Weihnachten. Und dann haben es mir meine Eltern ermöglicht, von den USA Weihnachten hier zu verbringen. Und dann waren wir sozusagen meistens sogar noch auf den Spielen der Herzen von den Adlern zusammen. Und
die Spiele der Herzen sind was genau?
Spiel der leuchtenden Herzen. Ich glaube, das ist das einzige Spiel der Adler, was innerhalb von ein paar Sekunden, ein paar Minuten komplett restlos ausverkauft ist. Spiel der blinkenden Herzen. Man kann bei dem Spiel Herzen kaufen, die blinken. Und ich glaube, du kannst für 2 Euro ein Herz kaufen, aber du kannst natürlich das Herz auch für 100 Euro kaufen. Und diese Beträge gehen an einen guten Zweck, werden gesammelt und gespendet. Und es ist wunderschön, wenn die ganze Arena ausverkauft, dann rot blinkt. Ist wunderschön und war immer so Teil von unseren Weihnachtsferien. Und war ich sehr glücklich, dass ich die Zeit immer zu Hause verbringen durfte und natürlich dann auch im Sommer die paar Monate.
Wenn wir kurz ein paar Assoziationen machen, 3 Farben, welche Bilder aus deinem Leben fallen dir sofort ein? Also wir nehmen natürlich die Farben Blau, Weiß, Rot, logischerweise die Farben der Adler. Also bei der Farbe Blau, also jetzt mal abseits der Adler selber, bei der Farbe Blau, welcher Moment aus deinem Leben fällt dir als erstes ein?
Seit ich klein bin, gab es für mich nur Eishockey. Also Toronto, das ist auch im Eishockey. Toronto gespielt, Toronto ist Hockey, Eishockey Mekka, Eishockey Hochburg, da ist es nochmal auf einem ganz anderen Level als generell überhaupt auf unserem Planeten. Das ist sozusagen, ich weiß nicht, was du das vergleichen kannst. So Real Madrid im Fußball vielleicht. Das hat aber einen ganz, ganz anderen Stellenwert. In Kanada sowieso. Eishockey kommt ja ursprünglich aus Kanada, ist das Eishockey schon riesig. Aber Toronto ist dann nochmal so der Mittelpunkt davon. Und die Toronto Maple Leafs spielen in Blau-Weiß. Ich durfte da eine Saison verbringen. Also wenn es nicht die Adler sind, dann erstmal nix und dann Toronto.
Und keine Sorge, ich frage dich nicht nach der Einlaufmusik.
Ja, bitte.
Der Toronto Marlies.
Ja, Musik ist nicht so.
Was sind Marlies eigentlich? Sind das Fische? Nee, oder die heißen doch Toronto Marlies. Ist doch deine Mannschaft gewesen, oder?
Ja.
Ein Marlie? Ist der Plural von Marlie?
Marlin ist, glaube ich, der Fisch, oder?
Ja, Marlin. Genau, das sind die gibt es eine Baseballmannschaft in Florida. Die Florida Marlins, das ist so ein Schwertfisch.
Genau.
Aber was sind die Marlies?
Marlies.
Okay. Na, jetzt komm, was war denn im Wappen?
Naja, auch das Ahornblatt. Also wie du hast die Maple Leafs, die NHL-Mannschaft. Das kann ich dir übersetzen. Ahornblatt. Aber es war auch das Logo und dann war eine Krone drin, also Marlies.
Aber was sind denn die Marlies? Warum heißen die Marlies? Aber es ist doch schön, dass für dich auch noch Dinge zu entdecken gibt.
Ja. Man lernt nie aus, genau.
Okay, aber ich könnte dich fragen, was, denn ich weiß es nicht. Was die, wie wird die Vancouver-Mannschaft ausgesprochen? Canucks?
Canucks.
Was hier erstmal klingt wie Kanacken.
Genau.
Was sind Canucks? Also wir reden von Canucks. Weißt du, was das sind? Sind das irgendwelche Tiere?
Nein, der Canuck.
Also lustig.
Wal? So ein Killerwal? Blauwal?
Ja,
Wal. Canuck. Ich weiß nicht, ob das Slang ist für da drüben, Canucks.
Also
ich glaube eher, dass ich mich hier brutal blamier, wenn du mir so weitere Fragen stellst zu Wappen und Musik.
Also das ist ja jetzt auch lange her. Nein, aber es ist total interessant. Ich dachte, dass man es automatisch, wenn man da spielt bei der Mannschaft, dass man das automatisch weiß. Oder dass irgendwelche Maskottchen da rumlaufen.
Guck mal, Leon Dreiseitel.
Ja.
Wahrscheinlich einer der größten oder der größte deutsche Spieler. Spielt bei den Edmonton Oilers.
Ja.
Was ist ein Oilers? Was ist ein Öler? Was ist ein Euler?
Weißt du es?
Nee.
Nein. Aber was ist ein Euler?
Ein Euler. Das hat auf jeden Fall mit Öl zu tun.
Okay, wir gucken, was ein Öler. Ein Öler, ein Flottentanker oder eine Ölkanne. Jetzt kannst du dir was aussuchen.
Ja,
aber was passt am besten zu den Eulers? Ein Öler, was auch immer ein Öler ist. Also ich gucke es jetzt gerade nach. Mal gucken, ob Sie das Wort Canuck kennen. Canuck gibt es nur als Eigennamen. Weißt du was? Ein Canuck ist ein Kanadier. So heißen einfach Kanadier. Besonders Franco-Kanadier werden Canucks.
Canuck. Franco, aber du bist doch in Vancouver, bist an der Westküste und nicht in Franco.
Umso erstaunlicher. Vielleicht haben die das so.
Das sagt
das Lexikon. Besonders die Franco-Kanadier. Canuck. Im Amerikanischen auch eher sozusagen als Schimpfwort. Also zumindest etwas, wenn man jemanden dissen möchte oder sowas. Oh, you Canucks. Ist ja auch interessant. Und was wollten wir noch gucken? In Mali.
Marlies, genau. Toronto Marlies.
Ein Marli. Ich mache immer ein K. Du kennst das, oder? Du hast nicht so Wurstfinger wie ich, aber wenn man ständig daneben greift, Leute, schon wieder zurück, den Buchstaben.
Ja, aber autokorrekt ist schon was Schönes.
Marli, mergelartig, mergelig heißt das. Marlies, vielleicht ist das die Gründerin, für die Gründerin des Vereins, war hieß Marlies, weißt
okay,
du?
Okay.
Ja, nee, aber das war für dich eine kleine Rehabilitation, denn das Wörterbuch kennt das Wort nicht. Also von daher, du bist also rehabilitiert.
Weiß doch nicht. Doch nicht so schlimm.
Du bist rehabilitiert. Die Farbe Weiß, okay. Welcher Moment deines Lebens kommt dir in den Sinn bei der Farbe Weiß?
Ich habe tatsächlich jetzt, als ich zurückgezogen bin, vergangenen Sommer, haben wir unser Haus kernsaniert von Grund auf. Und ich habe sehr viel gestrichen tatsächlich. Und wir haben alles in Weiß. weiß nicht.
Ja.
Dementsprechend ein paar meiner Klamotten, hast du die Farbe noch nicht rausbekommen, aber das waren alte Klamotten, das ist in Ordnung. Ich habe jetzt mal was gesucht, was nicht mit Eishockey zu tun hat. Da würde ich das nehmen.
Ja, das stimmt.
Der Handwerker zu Hause.
Der Handwerker zu Hause. Okay. Und die Farbe Rot.
Mein erstes Jahr in der Schweiz habe ich für Langnau gespielt. Die Teamfarben waren Rot, Rot-Gelb. Und ich habe davor noch nie in roten Trikots gespielt. Und das war das erste Mal. Und meine Verlobte findet rote Trikots immer sehr, sehr schön. Und sie hat sich sehr gefreut, dass ich mal in Rot spiele. natürlich ist es wichtig, sehr, sehr wichtig, wie die Trikots aussehen.
Total.
Für die Frauen. Aber natürlich, da war auch Gelb dabei und das fand sie dann nicht so toll. Also es war nicht super, aber ja. Ich weiß noch, dass sie sich sehr gefreut hat, dass ich mal in Rot spielen darf.
Ja, ist ein bisschen wie die Deutsche Post, ne? Wie DHL.
Ja, also dieses Rot-Gelb. Ja, so sah es auch ein bisschen aus. Wird noch gelbe Trikots, sah tatsächlich so aus.
Wie erfolgreich wart ihr in roten Trikots?
Nicht sehr erfolgreich.
Okay.
Leider nicht. Und dann kam, was du am Anfang schon angesprochen hast mit der Verletzung, das kam
auch
dort
im
roten Trikot.
Im roten Trikot. Denn in der Psychologie ist es sozusagen erwiesen, und ich fand es mega interessant, dass Mannschaften, die in Rot spielen, erfolgreicher sind als andere Mannschaften, weil Rot so eine aggressive Farbe ist. Und das wirkt sich auch auf die gegnerische Mannschaft aus. Wenn da rote Spieler auf dich zulaufen, hat das eine andere Wirkung als ein weißer Spieler. Ich fand das super interessant. Das ist eine Studie, hat mir ein Marketing-Experte hat mir das gesagt. Auch wenn du wenig essen möchtest, iss von einem roten Teller. Weil dieses Rot hat immer dieses Stoppschildsignal. Du isst weniger von einem roten Teller. Und Mannschaften, also ich glaube, er gab als Beispiel eine Fußballmannschaft an, sind erfolgreicher in roten Trikots.
Ja, ich finde es interessant, wow, ne? Das ist ja lustig. Ich habe mal mit dem Stierkampf in Spanien haben sie auch so ein rotes...
Ein rotes Tuch, weil...
Aber da habe ich mal gehört, das ist einfach nur...
Ist Quatsch. Ja, die Farbe, also ich glaube, habe ich auch gehört, das Rot wirkt nicht wirklich auf den Stier. Aha. Man hat immer gedacht, das Rot macht ihn wild, aber das ist wohl Quatsch. Hier geht es einfach nur darum, dass ein Tuch gewedelt wird.
Also nicht
egal,
im Stierkampf,
welche Farbe
im
das
Sport
hat.
Schon. Okay.
Ja, aber er war interessant, ja, ne? Von der Theorie. Aber da passt es ja nicht. Von daher Studie widerlegt. Aha. Durch die Mannschaft, wie ist der Verein nochmal?
Langnau.
Das war Langnau. Durch Langnau.
Genau.
Das widerlegt.
Dann rufe ich bald mal bei unserem Merchandising an und gucke mal, ob wir nächstes Jahr dann die roten Trikots wieder hinbekommen.
Absolut.
Den schwarzen.
Ja, wenn man dafür einen Tabellenplatz nochmal nach oben geht, weißt du?
Wer weiß.
Ja, vielleicht ermöglicht das die nächste deutsche Meisterschaft. Wann war Mannheim das letzte Mal deutscher Meister?
2019.
Na, ist noch gar nicht so lange her.
Wenn du die Adler-Fans fragst, ist es schon sehr, sehr lange her.
diese Verletzung, die du gehabt hast damals, wie schwerwiegend war das? Es war, was hattest du, eine Thrombose?
Genau.
Ein Blutgerinnsel, das aber nicht gleich entdeckt wurde, habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau.
Das war das Hauptproblem.
Das ist das Problem gewesen. Für mich, ich bin in die Saison gestartet und ich habe frühzeitig mit Unterarmbeschwerden geklagt. Ich weiß gar nicht, das musst du dir so vorstellen, wenn du du siehst aus, als würdest du ab und zu Sport treiben.
Also ich mache ein ganz, aber nicht viel. Ich habe so gut wie keine Muskeln.
Okay.
Also ich bin muskellos eigentlich. Egal wie viel ich trainiere.
Aber du kennst zumindest den Bewegungsablauf.
Definitiv,
Zum Beispiel wenn ich so Bizeps-Curls mache und mache die bis zur Ermüdung. Ja, dieses Gefühl, wenn dieses Blut nicht aus meinem Unterarm läuft, habe ich bekommen, sobald ich aufs Eis gegangen bin. Ich auch, wenn du mit der Stickhandling, mit dem Puck machst, sobald irgendwo Bewegung war, hat sich halt mein Arm komplett, mein Unterarm mit Blut gefüllt. Ist auch sichtbar und war steinhart. Und man dachte, es wäre muskulär. ich hatte noch Behandlungen, man hatte mir gewisse Sachen angeboten, wo wir, wie wir das behandeln möchten. Aber es wurde nicht schlechter. Es war halt immer da und ich weiß nicht, für mich war das damals, vielleicht ist es, dass ich mein Schlägerende oben zu fest greife, dass ich vielleicht viel zu sehr drücke und habe dann auch versucht, mit gewissen Techniken den Schläger oben zu tapen, sodass ich ja mal den kleinen Finger ganz weg habe, nur die Hälfte der Hand drauf oder mal die ganze Hand, eben, dass sich das halt ein bisschen verändert. Aber nichts davon wurde wirklich besser. Hab dann auch die ganze Saison damit gespielt, bis dann letztendlich nicht nur mein Unterarm, sondern mein ganzer Arm, ja, wie bei Popeye eigentlich, ja, wenn er sich einen Spinat reingeknallt hat. So sah mein, aber nur ein Arm von mir aus. Und während dem Spiel habe ich damals diese so kleine Ultraschallgeräte, die haben unsere Ärzte dabei gehabt, und hat er mich nach dem Warm-up, weil es ist auch nicht üblich, dass bei jedem Tag der Arzt da ist. Ich habe da morgens geklagt und abends hat er gesagt, ja, der Arzt ist morgen da, abends da, er guckt. Okay. Und hat er warm Warm-up geguckt, nichts gefunden. Dann bin ich raus fürs erste Drittel. Zurückgekommen nach dem ersten Drittel, hat er nochmal geguckt, nichts. Am zweiten Drittel wieder rein und dann hat er was gefunden. Hat er gesagt so, du hast ein Blutgerinnsel.
Oha.
Ja. Das heißt, deine Vene ist zu, das Blut läuft nicht ab. Deswegen ist dein Arm so schwer und taub.
Und du hast sofort aufgehört zu spielen?
Ja, genau.
Wie leicht konnte man das handeln, dieses Blutgerinnsel? Was wurde gemacht erstmal?
Ja, das war sehr, sehr lang. Also,
man wusste von Anfang an, es würde sehr langwierig werden.
Also, er sagt, du hast auf jeden Fall Thrombose. Wir gehen ins Krankenhaus und gucken mit diesem, ja, mit den besseren Geräten drauf.
Klar.
Haben drauf geguckt und dann auch festgestellt, es ist Thrombose. Und zwar ist das die Vene, die läuft an deinem Arm hoch auf der Innenseite und die geht dann zwischen Schlüsselbein und der ersten Rippe läuft die hindurch und geht so zum Herzen.
Mhm.
Ja, wie war es jetzt nochmal? Vene läuft?
Vene zum Herz raus, hin.
Hin.
Ich genau. Hoffe mal.
Genau, also an meinem eigenen Körper. Ich glaube, das soll ich werden gewinnen. Und ja, dann haben sie mir das Blutgerinnsel entfernt, also noch ganz mit so, haben sie mir die Vene an der Seite auf, ein ganz kleiner Schnitt, sind mit dem Kabel rein und haben das da rausgezogen.
Unter Vollnarkose oder hast du es gesehen?
Nee, das war alles easy. Okay. Das war auch innerhalb von 40 Minuten war das Ding gegessen. Ja. Problem war bloß, als sie es rausgemacht haben, beim Check-up-Termin haben sie dann gesehen, das Ding ist schon wieder zu.
Durch ein weiteres Blutgerinnsel?
Nee, sie ist einfach zu.
Die Vene ist zu?
Die Vene ist
okay.
Zu. Okay. Genau, und dann war die Frage, was machen wir? Ich war sehr glücklich zu dem Zeitpunkt, dass sowas schon frühzeitig gefunden wurde und nicht während dem Spiel. Ich meine, kann alles passieren. Das ist ja schon Leute mit Thrombose im Bein, wo das dann eine Lungenembolie geht, weil das Stück dann ins Herzen kommt.
Ja.
Oder was auch immer. Also ich war schon happy, ja, dass man das gefunden ist, aber gleichzeitig natürlich... Ist es nicht so wie eine muskuläre Verletzung, du brichst hier, ich habe meinen Arm gebrochen.
Ja, ja.
So ein Knochen braucht halt 4-6 Wochen und dann geht es wieder. Und es war so, ja, ich kann jetzt nicht, wie soll ich denn spielen jetzt? Rest meine, also wie soll ich jetzt weiterspielen? Wie funktioniert denn das überhaupt?
Wie viel Optimismus haben dir die Ärzte gegeben in der Sekunde, in den Tagen?
Die haben mir schon großen Zuspruch natürlich als Arzt. Also es gab Ärzte in Zürich, wurde ich operiert, die wollten das machen und die waren auch alle super eigentlich, dass man das macht. Aber das Problem war halt, die Operation wäre so gewesen, dass man mir ein kleines Stück Rippe rausschneidet, sozusagen mehr Platz schafft für die Vene, dass die da durchläuft. Das Problem ist halt auch, wenn du das machst, kann es sein, dass die Vene über diese ganzen Jahre so malträtiert und in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt, ob sie mir da ein Stück rausschneiden oder nicht, weil die Vene sowieso zu ist.
Mhm.
Und wenn sie die nicht aufbekommen, dann müsste man mir so einen Stent setzen.
Mhm.
Und wenn ich das hätte, dann kannst du nicht mit so einem Metallding Eishockey spielen, so einem Körperkontakt.
So gut kann man einen Stent nicht schützen.
Nee,
das geht nicht, okay.
Nee. Dann kann es sein, dass doch ich weiß gar nicht, ob ich das Titan, diese Stents. Sprich, man wurde gesagt, du musst ein Risiko eingehen, dich dieser Operation unterziehen, dass man dir ein kleines Stück Rippe rausschneidet. Aber selbst wenn wir das machen, kann es sein, dass eigentlich alles umsonst ist, weil da immer noch nicht genügend Platz wäre. Aber für mich war es ja gut. Eishockey ist, macht mir Spaß, ist mein Leben. Aber ich habe mich sozusagen da schon ein bisschen mit abgefunden.
Er
sagt so, ja, wenn es mein Körper nicht zulässt, dann soll der Käse auch. Gleichzeitig habe ich meine eigene Recherche gemacht und dann rausgefunden, dass auch in der NHL es einige Spieler gab, Torwart und ein Spieler, die ähnlich dieses, es nennt sich Thorax-Outlet-Syndrom.
Thorax-Outlet-Syndrom. Wird denn das durch eine Eishockey-Tätigkeit ausgelöst?
Ja, schon.
Dieses Blutgrinsel durch die Tätigkeit.
Über all die Jahre. Ich denke halt über all die Jahre diese Schussbewegung, dass du halt so eine Technik hast, dass sich halt, ja, da einfach immer diese Vene eingequetscht wird. Mhm. Immer aufs Neue und immer wieder, jeden Tag aufs Neue.
Okay, also müssten es ja eigentlich auch wirklich mehr haben. Mehr Eishockeyspieler. Hast du Kontakt aufgenommen zu denen?
Zu denen nicht, aber die Agentenkanzlei war ähnlich.
Okay.
Und darüber kann man sich austauschen. Und alle Spieler, die sich dieser Operation unterzogen haben, haben es dann auch zurückgeschafft. Das hat natürlich Hoffnung gegeben.
Ja.
Ich natürlich, sage ich nicht von vornherein, ja, ich lasse es, ich will mich dem Risiko gar nicht bereit erklären, dass das vielleicht gar nichts hilft, aber was mache ich dann?
Okay.
Dann,
wie ging es weiter? Was hast du gemacht? Was hat letztendlich geholfen?
Genau, dann war ich in Zürich, habe mich diese Operation unterzogen, wo mir dann durch die Achsel haben sie aufgeschnitten und mir ein kleines Stück von dieser ersten Rippe entfernt, da wo die Vene durchläuft.
Ja.
Die Operation ist super verlaufen.
Aber, deine Augen sehe ich gerade schon, aber du holst gerade schon aus.
Genau, aus dieser einen Operation wurden dann 4 Operationen, weil bei mir ist Blut in die Lunge gelaufen bei der Operation. Das habe ich am ersten Tag später, als sie mich wieder zugemacht haben. Und dann habe ich diese, mir fällt das Wort, Drainage, Lungendrainage bekommen. Genau, das war die nächste Operation, haben sie mir eine Lungendrainage gesetzt.
Oh nein.
Blut abgepumpt. Ja, nur eine dritte Operation. Waren mehrere Operationen davon. Also ich war auch auf der Intensivstation gelegen, eben weil du halt diesen Bluteinlauf hast in der Lunge. Hab dann, ich weiß gar nicht warum, ich habe 2 Drainagen gesetzt bekommen und hatte dann nochmal eine Operation, wo sie durch die Vene nochmal rein sind, um zu gucken, ob die auch tatsächlich jetzt offen ist, was sie dann auch am Ende gewesen ist.
Wie ging es dir zu der Zeit? Also rein psychisch? Immer mit dieser drohenden Situation, ich kann nicht wieder Eishockey spielen auf dem gleichen Niveau.
Das hatte ich nicht im Kopf. Also wie gesagt, ich habe davor schon, ich war fein damit, dass wenn mir gesagt wurde, es geht nicht mehr, also du setzt dich halt einem Risiko aus, dass irgendwann mal was passiert, dann wäre ich okay damit gewesen, sagen, ja okay, ich beende meine Karriere. Also das, so weit war ich und dann war es halt alles so, was kannst du denn machen? Das war so wie jeden Tag aufs Neue diese Motivation zu finden, heute hole ich alles raus. Nicht nur, dass ich jetzt hier, vom Training her, aber Regeneration, wirklich fange bei Null an. Das ist wirklich das Erste, was du machst, sind ja Atemübungen durch die Lunge. Und dann wirklich, okay, die Atemübungen, die Krankenschwester hat mir gesagt, ich soll so 10 Wiederholungen machen, dann mache ich die 10 aber mehrmals am Tag, damit ich auch sicher bin, okay? Mhm. Damit ihr morgen sagen kann, ja, es war super und wir morgen den nächsten Schritt machen können. Sprich, es war wirklich Step by Step von Null angefangen. Über einen sehr langen Zeitraum, weil du musst dazu sagen, die Gefäßkrankheit ist natürlich dann auch mit Blutverdünnern verbunden, die du 6 Monate einnehmen musst, damit diese Vene nicht mehr zugeht oder generell diese Venen, Venenarterien, Adern.
Hat es Nachteile, Blutverdünner nehmen auf über einen so langen Zeitraum?
Nachteile nicht, aber du setzt dich natürlich immer im Risiko aus, auch im Alltag, wenn irgendwas passiert.
Ja, Blut ist wie eine Sau, ne?
Genau.
Egal, wo du dich stößt, kleine Wunde.
Ja. Dann hört es halt nicht mehr auf zu bluten. Ne?
Ja.
Ich habe einen Hundewelpen zu dem Zeitpunkt gehabt, der hat mich einmal, weil er sich so gefreut hat, gekratzt, hat mich nur gekratzt auf dem, und das Ding hat nicht mehr aufgehört zu bluten. Ich meine, Leute, die Blutverdünner nehmen, die können es nachvollziehen, aber für mich, das war so, ey, wenn du irgendwann mal so eine größere Wunde hast, natürlich wusste dann, Eishockey kann ich damit ja auch nicht spielen mit dem Blut, aber das wusste ich ja natürlich.
Ja.
Und es war auch nicht das größte Problem, mit dem ich mich da auseinandergesetzt habe. Aber ja, war keine einfache Zeit.
Über welchen Zeitraum reden wir? Wie lange hast du gebraucht, um wieder gesund zu werden?
Die Operation ist im Februar, das ist 23. 23 musste ich mich den 4 Operationen unterziehen und war dann Mitte August. Ich bin ein bisschen später in den Trainingsbetrieb dann eingestiegen.
Okay. Wie schwer war es, wieder auf dein Niveau zurückzukommen? Problemlos? Nachdem du gesund warst? Du musst überlegen, überraschenderweise.
Wahrscheinlich, also ganz ehrlich, wahrscheinlich war es schon länger, aber ich kann es nicht als Sportler. Ich wollte nicht meine ganzen mein Hier und Jetzt so von dieser Verletzung abhängig machen. Okay. Ich sage so, ich brauche immer. Und in Interviews, ich bin nicht auf dem Niveau wegen der Verletzung und weil den Dingen. Nein, ja. Mir geht's gut, das habe ich mir so eingeredet, mir geht's gut. Ja. Die Operationen sind super verlaufen. Und immer gesagt, der Blutverdünner ist das eigentliche Problem, weil es mich halt dazu zwingt, in den Schonmodus zu gehen. Aber jetzt zurückblickend, ich habe da bestimmt bis Oktober gebraucht, um mein Niveau wiederzufinden.
Psychologie ist ja sowieso das A und O. Habt ihr einen Psychologen in der Mannschaft, der euch begleitet?
Haben wir.
Haben wir. Was macht der mit euch? Welche Art von Arbeit?
Ich habe jetzt erst mit ihm angefangen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ist das Einzelbetreuung sozusagen oder
genau,
als Mannschaft?
Genau. Also er ist natürlich da, ist verfügbar für Spieler. In der Mannschaft hast du Spieler, die mehr darauf zurückgreifen als andere. Ich hatte vor einigen Jahren bei der Nationalmannschaft, haben wir auch einen Psychologen dabei gehabt. Hat mir super geholfen, hat mir super Wärme gespielt mit dem.
Ja, das heißt, aber was hat er gearbeitet?
Letztendlich für mich war das einfach meine Gedanken, natürlich jeder Sport ist sehr mental, aber so was dich gerade belastet, was dir durch den Kopf geht, einfach das rauszubekommen, jemanden zu haben, der dann vielleicht eine andere Sichtweise drauf gibt.
Okay.
Und das hat mir extrem geholfen zu der Zeit.
Also auch so private Dinge?
Nee, das habe ich nur während der Weltmeisterschaft
gemacht. Bei der Weltmeisterschaft, genau. Wie zum Beispiel, Alter, ich muss das Haus weiß streichen, ich drehe gleich durch.
Genau, so. Auch zum Beispiel, ja. Ja, und dann war die WM fertig und dann Sommer und dann geht's wieder in den normalen Ligabetrieb und da hatte ich niemanden. Also ich weiß, dass es mir gut tut, ich weiß, dass ich vielleicht noch ich weiß, dass ich noch ein paar Prozent mehr aus mir rausbekomme, wenn mir jemand hilft. So, warum mache ich das denn nicht eigentlich während der Saison?
Ja.
Und dann habe ich jetzt im Sommer angefangen, mich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen und habe dann auch einen Mentalcoach und den zusätzlich hier bei uns im Verein, unseren Sportpsychologen, und arbeite mit denen zusammen.
Also auch privat, mehr oder weniger fast schon.
Natürlich ist Eishockey immer die größte Baustelle in meinem Leben. Deswegen auch das Private. Natürlich geht es eigentlich immer um Eishockey.
Ja, klar. Macht das deine Verlobte manchmal auch wahnsinnig? Ich meine, sie wusste, worauf sie sich einlässt. Das wissen alle immer.
So oft höre ich mir an. Also Eishockey ist nicht alles. Ich weiß, aber was soll ich machen?
Muss man eigentlich, um erfolgreich im Eishockey zu sein, muss man laut sein? Darf man introvertiert und leise sein?
Ja.
Darf man ein sanftes Gemüt haben und dann auf dem Eis einfach zum Tier werden? Geht das?
Ja, ich glaube, umso.
Also beim Boxen zum Beispiel geht es ja, glaube ich, nicht. Also Boxer, die müssen laut sein. Da geht es ja auch ein bisschen darum,
diese Abschreckung,
den Gegner irgendwie einzuschüchtern. Es ist einfach, den Leuten einfach etwas signalisieren. Ne, das wird euch euer Sportpsychologe ja wahrscheinlich auch sagen, wie ihr auftretet. Und beim Eishockey geht es ja sowieso darum, einfach Stärke zu zeigen und auch ab und zu mal hier im Rudel mitzumachen, wenn dann aufeinander geprügelt wird. Passiert das eigentlich bei fast jedem Spiel, dass die aufeinander...
Ja? Nö.
Nicht unbedingt. Aber regelmäßig auf jeden Fall. Man macht es ja auch wirklich, um einfach Stärke zu demonstrieren.
Aber nicht nur. Es kommt immer auf die Spielsituation drauf an. Es könnte ja sein, dass du nach 10 Minuten 2-3-0 hinten liegst. Und dann?
Ja.
Du musst halt eine Reaktion zeigen. Und einfach so auf der Bank zu sitzen und zu sagen, ja, komm, jetzt strengen wir, jetzt müssen wir uns mal zusammenreißen. Du musst halt irgendwie zeigen, dass du da voll im Spiel dran bist und versuchst so deine Mannschaft, deine Teamkameraden so ein bisschen was zu verändern, dass du halt was anderes aus denen rauskitzelst. Natürlich werden die besten Spieler in der Mannschaft hart gecheckt werden oder unfair gecheckt werden. Dann hast du jemanden, der darauf antwortet, hey, so geht's hier nicht weiter. Wenn du das machst, dann geht's zur Sache. Also es kommt immer wirklich auf die unterschiedliche Spielsituation drauf an. Es ist nicht immer, dass sich da zwei nicht verstehen und sagen, komm, jetzt schlagen wir uns mal, sondern manchmal bist du gezwungen, dass sowas passiert. Und manchmal ist es auch mehr so ein mentaler Fight, einfach um deine eigene Mannschaft ein bisschen umzustimmen.
Oft sind es aber diese 2% Aggressivität, die man mehr hat, die zum Erfolg führen. Also Aggressivität ist ja wirklich das A und O. Und ich hätte gedacht gerade auch, dass das psychologisch unterfüttert wird durch diese Haltung. Wir sind die Größten. Egal, auch wenn wir die letzten 2 Spiele verloren haben. Wir sind die Größten. Sagt euch das der Psychologe manchmal?
Bis jetzt noch nicht. Aber ich sag's immer. Naja, wir haben einen Weg gefunden, aus den 6 Niederlagen rauszukommen. Also ich glaube, den Weg, den wir eingeschlagen, war richtig.
Ja.
Wir sind die Größten. Das sagst du halt nicht, wenn du 6 Spiele in Folge verlierst.
Das stimmt. Wie habt ihr es geschafft?
Kühlen Kopf bewahrt.
Gott,
dieser Ding durchgezogen. Ja, das hört sich so klischeehaft
an. Ja,
das
ist wirklich so klischeehaft, aber kühlen Kopf bewahrt. Wer hat dafür gesorgt? Der Kapitän?
Auch.
Der Kapitän hat auch.
Es geht aber, ich meine, man muss eigentlich mit dem Coaching-Staff anfangen. Die haben super abgeschirmt, alles von draußen, so dass wir uns nur auf uns fokussieren konnten. Und wir haben einfach einen guten Job gemacht. Auch das, was durchgesickert ist davon, dass es nicht an uns rankommt und irgendwann, weil Leute, das ist wie auch bei mir, das ist nicht so, dass ich aus der Eishalle gehe und jetzt ist es damit fertig. Das ist über den Tag, damit bist du immer auseinander oder musst dich auseinandersetzen.
Mhm.
Anfang der Saison haben wir großen Wert angefangen zu legen, uns jeden Tag zu verbessern. Ja, hört sich auch jetzt wieder klischeehaft, weil wenn jeden Tag willst du besser werden. Ich will morgen besser werden als heute. Und du hast dann so in deiner Kultur es erschaffen, egal ob du an einem Sonntag gewinnst, wenn du in der nächsten Woche wieder aufs Eis gehst, gehst voll zur Sache und du versuchst besser zu werden. Und du lässt dich nicht von dem Vergangenen leiten und dann hast du halt 6 Spiele verloren. Aber trotzdem bei uns die Stimmung war gut.
Mhm.
Und es war auch nicht so dieses fälschlich da eine gute Stimme versuchen.
Ja.
Sondern die Jungs, wir verbringen gerne Zeit miteinander, wir haben eine gute Kultur erschaffen. Und auch in der Zeit, wo wir die Spiele verloren haben, guck mal gerade die letzten beiden Spiele in dieser Niederlagenserie, wir haben Berlin gespielt und haben 9-3 verloren. Statistiken drauf geguckt. Es gibt ja auch beim Fußball dieses Expected Goals, sozusagen wie viele Tore du verdienst oder eigentlich verdient hättest, wie viel schießen müsstest.
Ja, unter normalen Umständen du eigentlich gemacht hättest.
Dass dem Spielverlauf gerecht wird, hätte das Spiel unentschieden ausgehen sollen.
Und das hilft einem dann auch, diese Statistik.
Ja, klar, du bekommst die Frage und ich so, ey, so schlecht waren wir gar nicht. Weil jeder Schuss hinten drin. Und das ist auch nicht unserem Torwart der Fehler, weil die halt vom Schlittschuh runter abfälschen.
Ja.
Wir fahren uns gegenseitig in der offensiven Zone über den Haufen. So, das ist in der anderen Richtung, dass wir natürlich 2 Männer mehr haben. Und dann denkst du, ich sag mal, jetzt hast du schon kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu.
Ja.
Ein paar Tage später spielen wir in Nürnberg. Wir führen 1-0, spielen eigentlich für 2/3 ein super Spiel und dann aus dem Nichts fallen 2 Tore. Und du stehst dann da und ich so, was ist denn jetzt los? Klar, das ist Sport, aber gerade wo du sowieso mental dich selbst in Frage stellst und als Mannschaft, ich weiß nicht, wie meine Teamkollegen darauf reagieren oder generell wir als Mannschaft, und auf einmal verlierst du noch so ein Spiel. Und ich so, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Aber trotzdem, okay, alles klar, abgehakt, nächsten Training geht's genauso weiter, wie als hätten wir gewonnen. Und jetzt haben wir 3 Spiele gewonnen und heute hatten wir auch wieder einen wirklich harten Tag. Wir spielen in 2 Tagen, spielen wir wieder und das ist unser Hauptaugenmerk darauf.
Der Teufel scheißt auf den größten Haufen, heißt es ja immer. Der Teufel scheißt auf den großen Haufen. Wie heißt es im Pfälzischen?
Keine Ahnung.
Ich finde, das ist ein pfälzischer Spruch irgendwie. Aber ist er wahrscheinlich dann nicht.
Ich glaube, die roten Teufel kommt wahrscheinlich auch Kaiserslautern.
Das stimmt, ja, stimmt. Wir haben auch noch die roten Teufel da. Also ihr versteht euch in der Mannschaft einfach auch sehr gut und da können auch 6 Niederlagen nichts dran ändern. Wer macht denn die beste Playlist in der Kabine? Auch wenn Musik für dich nicht das Wichtigste ist. Wer macht die beste Playlist? Denn die haben Tradition bei den Adlern, oder? Kann
man einen richtigen Plot-Twist hören?
Ja.
An einem Spieltag mache ich die Musik.
Nein, der nicht mal weiß, was die Einlaufmusik ist.
Doch.
Ehrlich?
Ich habe vor der Saison, habe ich bei uns in die Gruppe geschrieben, hey, wir haben einfach die Initiative ergriffen.
Ja, du bist ja auch der Kapitän.
Genau, deswegen sind so viele Sachen und als ich herkomme, natürlich neu hier, du willst natürlich alles richtig machen, ne? Alles muss noch anderen. Reingeschrieben, Jungs, wie sieht's aus? Hab da ein paar Titel, was wir vorm Spiel hören will. Ich meine, für alles offen. Ne? Schickt mir aber keine Kacke. Ich habe gedacht, dass irgendwo vielleicht wenn du hast 25 Spieler und jeder sagt so 1-2 Songs, dann hast du ja eben nichts eine Playlist erstellt. Ne? Und dann kamen halt nur ein paar Jungs und auf einmal, fuck. was machst du jetzt? Und dann musste ich mich damit auseinandersetzen. Aber dabei ist es geblieben. Ich habe die Playlist, die spiele ich am Spieltag vorm Spiel. Das sind ja diese 2 Stunden.
Ja.
Davor, aber unter der Woche im Training, hast du die anderen Leute, die Musik spielen.
Okay, aber deine Playlist ist für jeden Spieltag die gleiche? Oder immer neu zusammengestellt?
Ja, ich meine, du hast schon einige Titel und da wähle ich dann.
Was ist drauf?
Tatsächlich ist...
du musst dich für nichts schämen.
Ich mache ich auch nicht.
Okay.
Nee, mach ich nicht. Wir haben angefangen in der Saison und dann bin hingekommen und habe Deutschrap gespielt. Und das ist einfach eine Playlist, die habe ich nicht mal selbst erstellt, ist einfach eine Deutschrap. Da hatten die Jungs zur Auswahl Deutschrap oder Deutschrap. Ja. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, 9 oder 10 Spiele in Folge zu Hause gewonnen. Und dann blieb die Playlist dann gleich. Ja? Ja. Und dann haben wir bis zu unserem Meeting, was wir vorm Spiel machen, haben wir unser Deutschrap gehört. Die meisten Deutschen haben es gefeiert bei uns. Matthias Plachter hat es gehasst. Der hat sich gegen München war das, der kam vorm Spiel rein. Kopfschüttelnd ist zurückgelaufen zu unserem Materialwart und hat sich Oropax die Ohrenstöpsel geholt und kam mit Ohrendingen, weißt du, wenn er zeigen wollte, wie blöd er die Playlist findet, kam damit in die Kabine gelaufen. Vor dem Spiel mit so Dingen rein. Ne? Da haben wir, wie gesagt, bis zum Meeting hören wir unseren Deutschrap und dann stellen wir um auf Rock und House.
Okay.
Also dann fetzt's.
Von was reden wir bei Deutschrap? Was ist drauf zum Beispiel? Hast du die Playlist im Handy? Du kannst uns kurz mal sagen, was so die Adler-Playlist ist.
Genau,
gerade.
Nee, das ist, ich gebe dann ein. Ne?
Ja. Bei du bist auf Flugmodus jetzt wahrscheinlich,
ja,
noch.
Bin ich
jetzt,
noch.
Jetzt machst du Flugmodus weg.
Ja, dann wird es wahrscheinlich hier klingeln.
Nein, ich, also, ja,
ich sehe die Playlist aber, ja. Da ja. Hast du, die Playlist heißt, die ist erstellt von der Jana, die geht, ich habe sie, nee. Und heißt Alte Deutschrap Banger. So nennt sich die. Wen hast du da?
Der Deutschrap Banger. Ne? Geil.
Culture Candela. Bowser, okay. Natürlich hier Apache, Loredana, ja, auch Frauen unterwegs, Capital Bra, Samra, so Musik hast du, ja. Herbert Grönemeyer, also hast du alles vertreten.
Welchen Song von Grönemeyer?
Der Fußball, Zeit, dass sich was dreht.
Ah, Zeit, dass sich was dreht, okay.
Genau, das ist so unser Start, wenn die Jungs in die Halle kommen, genau.
Wie viel Training ist so unter der Woche? Von wann bis wann arbeitest du?
Mein Arbeitstag beginnt kurz nach 6:30, stehe ich auf, fahre in die Halle, also die fahre ich direkt in die Halle. Wir haben eine Küche, da mache ich Frühstück für mich selbst. Dann haben wir meistens ein Meeting um 8.30 Uhr, dann geht's zum Strength Conditioning, Athletiktraining.
8.30 Uhr bist du schon in der Halle?
Ja, um 8.30 Uhr geht's los. Das ist
Meeting.
Also ich bin so um 7.30 Uhr bin ich meistens in der Halle.
Okay.
7:30 Uhr in der Halle.
Ja.
8.30 Uhr ist das erste Meeting. Mhm. Je nachdem kommt es dann drauf an, ob wir, wenn wir jetzt gestern gespielt hätten, hätten wir heute zum Beispiel ein paar Videoclips gezeigt vom Spiel gestern. Wenn wir jetzt morgen spielen würden, hätten wir jetzt mehr auf den Gegner morgen, wenn wir drauf eingegangen. Ja, und dann geht's direkt in den Kraftraum bis um 10. Also eine Stunde haben wir dann im Kraftraum. Und dann beginnt das Eis so um 10:30. Jetzt haben wir viele Spiele, dann werden die Trainings auf dem Eis ein bisschen kürzer, halbe, dreiviertel Stunde sind wir auf dem Eis. Ich mag's, ich bin gerne sehr lange auf dem Eis. Wenn das Training dann fertig ist, haben wir trotzdem die Eisfläche noch zur Verfügung bis, wenn wir mal 10:30 auf dem Eis sind, bis zu 12 meistens. Also anderthalb Stunden bin ich dann schon auf dem Eis. Und dann geht's schon eigentlich wieder in Recovery. Ja? Du hast deine Eiweißshakes, wir haben eine Sauna, Dampfbad, das Kältebecken und natürlich auch ein paar Jungs auf dem Fahrrad, im Kraftraum, geht's dann wieder los, sich auf einen neuen Tag vorzubereiten. Sprich, ich bin um 7.30 Uhr morgens in der Kabine und mein Tag geht so bis 13.30 Uhr.
Sehr gut.
6 Stunden, ja.
Hast du eigentlich jemals in der Zeit, als es gesundheitlich jetzt nicht so gut ging, hast du jemals wirklich damit gerechnet, jetzt könnte Schluss sein mit Eishockey?
Kurz vor der Operation, als man mir gesagt hat, unabhängig davon, ob die Vene wieder frei ist, ja, besteht das Risiko, dass es halt, obwohl man das Stück Rippe entfernt, dass es halt wieder zugeht. Und wenn man diesen Stent setzt, dann wird es halt sehr schwierig. Und man hat dann gesagt, so ein Stent kann halt auch zerbrechen beim Eishockeyspielen,
ja.
Wenn du halt gecheckt wirst. Und dann wusste ich, ja gut, mein Leben ist mir schon wichtig. Dem Risiko
genau.
Will ich mich nicht aussetzen. Und dann habe ich mich damit abgefunden, ja. Wenn es halt so, ich unterziehe mich der Operation und wenn die halt wieder zu ist, dann höre ich auf. War okay für mich.
Wie war denn dein erstes Spiel, das du wieder gemacht hast, dann auch für die Mannschaft? Als du wirklich wusstest, I'm back.
Sehr emotional.
Also nicht selbstverständlich.
Nee.
Eher emotional.
Nee, ja, ich glaube, ich habe es gerade am Spiel geheult. Ja, ganz ehrlich.
Mhm.
Weil ich nicht gedacht hätte, dass es dann trotz all den Komplikationen, dass ich wieder auf dem Eis stehe. Natürlich habe ich jeden Tag versucht, das Beste drauf zu machen, aber trotzdem hast du diese Ungewissheit, ob es jemals ja, wieder so wird wie davor. Ja, natürlich war es ein Vorbereitungsspiel, weil diese neue Saison dann losging. Das heißt, es war jetzt nicht von besonderer Wichtigkeit, aber für mich persönlich war das enorm wichtig und wirklich emotional, ja.
Dann sagen wir, das erste offizielle Spiel dann bei den Adlern, jetzt hier Mitte letzten Jahres, du als Kapitän, das allererste Spiel. War das nochmal wieder eine andere Dimension, nachdem du ja schon ein NHL-Debüt hinter dir hattest, allerdings ohne Zuschauer, muss man sagen, klar. Wie hast du das Spiel erlebt?
Ist vergleichbar mit meinem ersten NHL-Spiel.
Nur mit viel Krach halt.
Ja, ja. Auch dann für mich als Mannheimer, für die Adler, ja. Auch davor war halt schon ein Riesentrubel, was so von außen auf mich reingeprasselt ist, dass ich kam an, immer wirklich, ich weiß, mein erstes Spiel, ich kam da an, früh genug, und dann hat's noch ein Interview davor. Dann war ich kurz auf der Physiobank, dann hatte ich nochmal ein Interview und dann schnell Warm-up, schnell aufs Eis, die Family natürlich happy schon beim Warm-up da, und die schönen Dinge im Leben, die vergehen einfach viel zu schnell. Und das war auch genauso. Aber war so hektisch, mein erstes Spiel, mein lieber Mann.
Dass man dich da nicht abgeschirmt hat vor dem Spiel, das volle Konzentration, naja. Einfach auf die Partie, danach die Interviews.
Nee, mittlerweile kann man ja nur, als Sportler habe ich da meine eigene Meinung dazu. Ja. Aber natürlich, es ist egal welcher Sport, es ist für den Fan. Und man will dem Fan noch mehr Einblicke geben und auch davor, man möchte immer eine Geschichte erzählen. Das ist völlig legitim. Letztendlich hat man auch durch Corona dann gemerkt, wie wichtig diesen Sport, nicht nur Eishockey, auch die anderen Sporte, machen halt einfach die Fans aus. Also zu verlieren, Hallen zu spielen, ist halt nicht dasselbe. Da kommen auch die ganze Emotionen, die kommen da gar nicht wirklich rein, wie wenn die Halle voll ist und irgendwie meistens die Schiedsrichter angeschrien werden oder in letzter Zeit wurden wir auch mal ein bisschen gepfiffen. Sport ist für die Fans, ein bisschen näher bringen, ist in Ordnung.
Okay, wann warst du das letzte Mal ungerecht einem Schiedsrichter gegenüber? Wann hat es dir nach der Partie leid getan, was du zu ihm gesagt hast?
Eigentlich schon im letzten Spiel. Also ich versuche da schon, meine Wörter gezielt rauszupicken.
Ja. Aber manches muss raus.
Ich habe halt als Kapitän auch eine andere Beziehung zu denen. Du musst ja immer in die Schuhe von den Schiedsrichtern reinversetzen. Mit denen redet eigentlich niemand während dem Spiel. Okay. Und du wirst eigentlich nur angeschrien von irgendeiner Seite, wenn du eine Entscheidung triffst.
Ja. Also du meinst von Fanseite oder von der Bank?
Von allem.
Von allem.
Ich meine, da kommt ja niemand und sagt so, hey, du hast es gerade super gemacht.
Alter, das sagt jeder.
Ja, das sagt man nicht. Und deswegen habe ich eine andere Beziehung dazu, weil natürlich vor dem Spiel... Hallo Sarah, weißt du, hast du halt eine andere Beziehung, dann schreist du da einfach nicht rum. Aber wir hatten jetzt eine Strafe bekommen, 5 Minuten vor Schluss, was absolut lächerlich war. Und dann, klar, du bist halt immer benachteiligt. Deine Mannschaft ist immer benachteiligt. Ich glaube, dass wir viele Spieler haben. Ich meine, das wird einen Grund haben, warum wir mit die undisziplinierteste Mannschaft sind in der Liga.
Okay. Müssen wir daran arbeiten, Herr Kapitän?
Da muss man arbeiten. Das wird auch bei uns aktiv in der Kabine besprochen.
Ja, und dabei bleibt es dann aber.
Ja, bis jetzt schon. Also die Früchte haben wir da noch nicht, geerntet.
Geht ja nichts in die Mannschaftskasse.
Ja, doch. Nicht bei Vergehen, die während dem Spiel passieren. Vergehen am Schiedsrichter zum Beispiel. Wenn du dann die Strafe bekommst, Beschimpfung von Offiziellen, dann haben wir unseren Strafenkatalog. Gab's aber noch nicht. Die Jungs benehmen sich alle super, deswegen kann ich auch nicht verstehen, warum wir so undiszipliniert sind.
Und undiszipliniert, da reden wir von einfach verbalen Entgleisungen.
Genau. Das meine ich. Genau, unsportlichen Sachen. Gegenüber. Solche Strafen werden dann, wenn jemand weiß ja nicht, wenn du beim Spiel jemanden über den Haufen fährst und der Schiedsrichter dir eine Strafe gibt, dann ist das schon legitim.
Also bei den Fernsehdokus haben wir gesehen, dass die Fußballschiedsrichter immer ganz schön locker mit den Spielern einfach so plaudern. So, dann war du, ey, du weißt ja ganz genau selber, dass das so war. Und sagst, ey, jetzt komm hier, jetzt aber mal schnell weg. Also ich, das war sehr kollegial, auch freundschaftlich, aber extrem locker, wenn natürlich auch streng mit Ansage, aber extrem locker. Man kennt sich, witzigerweise. Ist das auf dem Eishockeyfeld, auf dem Eis auch so?
Ja, die meiste Zeit ist es genauso. Okay, okay. Ja. Also oft, wenn ich da hinlaufe, ist das ein, hey Marc, was soll ich denn machen? Der fährt ja von hinten über den Haufen. Dann sag ich, ja gut, der dreht sich halt weg von dem Spieler. Ich meine, der hat sieht ihn doch, sagt er, ja, aber das ist deine Verantwortung, wenn ein Spieler zu checken, wenn der Rücken da ist und du fährst ihn von hinten über den Haufen, dann muss ich eine Strafe geben. Sag ich, ja, das verstehe ich doch, aber der hat den, weißt du, das ist halt, klar, beide Seiten haben dann irgendwo so ein bisschen, du versuchst da schon vielleicht Vorteile für die nächsten Minuten, wenn irgendwas Ähnliches ist, dass du da einen Vorteil für deine Mannschaft bekommst. Aber
und darum geht es ja auch beim Beschweren und beim Meckern. Genau. Es geht nicht um das Foul jetzt, es geht um das nächste Foul.
Du Blödmann,
ja. Dass der Schiedsrichter so beeinflusst wird, dass er da vielleicht doch etwas besser für dich pfeift, weil er ein schlechtes Gewissen hat, weil er mag ihn. Angemacht.
Genau, das ist so mein Job eigentlich. Ja, genau.
Das ist der
so
Job,
ein schlechtes Gewissen zu machen.
Es ist alles Psychologie.
Alles.
Zum Schluss noch ganz kurz hier. Meine Liebsten. Liebstes Speiseeis?
Pistazie.
Liebster Schlachtruf?
Schlachtruf?
Ja. Was gibt's irgendwas auf den Rängen der Adlerfans?
bei uns?
Was Sie rufen, Gesänge, die besonders originell sind. Gibt's einen Gesang für dich? Ich finde, Marc Michaelis, das klingt so starmäßig, also auch durch die Alliteration, es klingt richtig gut, aber es lässt sich nicht so gut in den Schlachthof integrieren.
Es gab so, lustigerweise, es war damals schon so, wir waren ein paar Jungs im Nachwuchs und dann haben sie auch genau das Thema besprochen, so, ja. Mhm. Den Namen, den kann man super und dein Namen, den kann man nicht. Ja, okay.
Marc Michaelis. Es ist so, aber man wünscht es sich origineller. Okay, Lieblingstier?
Mein Hund.
Was ist es für einer?
Ein Mini Golden Doodle.
Der Name ist ja schon alleine geil von der Rasse.
Genau.
Ein Mini Golden Doodle.
Mini Golden Doodle. Okay. Das heißt, du hast einen Golden Doodle, also einen Golden Retriever und Pudel, und kreuzt den nochmal mit einem reinrassigen Pudel. Dann hast du sozusagen 75% Pudel und 25% Golden Retriever. Und die Mischung ist, Charakter, unglaublich. Also wirklich. Ich bin so verkopft im Eishockey natürlich, was ich vorhin schon angesprochen habe. Es ist mein Leben, aber ich denke mal, so ist es auch mit Leuten, die ich habe keine Kinder oder noch keine Kinder. Dass es ähnlich ist, wenn man zu Hause die Tür aufmacht. Entweder ist man dann total happy oder da warten die eigentlichen Probleme oder was auch immer. Aber wenn bei uns die Tür aufgeht und der Kleine da ist, ich nenne ihn auch immer meinen Therapiehund, weil mit dem immer gute Laune ist.
Okay, der bringt dich auch runter.
Genau. Kobe.
Mhm. Kobe heißt er?
Kobe heißt er.
Okay, benannt nach wem?
Ja, angelehnt an Kobe Bryant,
also
den Basketballspieler.
Ja.
Genau.
Ich hätte gedacht, ein Eishockeyspieler. Ich hätte gedacht, Wayne oder sowas. Weißt du, Wayne finde ich für auch schön. Also Wayne Gretzky ist ja das große Idol. Ist Wayne Gretzky der berühmteste Eishockeyspieler aller Zeiten? Wayne Gretzky? Ja. Schon, ne? Ja. Okay.
Und mein bester Freund hier aus Mannheim, der hat eine Katze und die Katze heißt Wayne Gretzky. Deswegen war das mir schon verwehrt von vornherein, dass ich das überhaupt in Betracht ziehe, den Wayne zu nennen.
Geil. Und zum Schluss, liebste Serie, die du dann vielleicht auch heute Abend guckst?
Was gucke ich im Fernsehen? Abseits vom Sport natürlich, ich gucke sehr, sehr gerne Sport. Also ich bin sehr sportbegeistert.
Ja. Freut deine Verlobte besonders?
Also. Genau, Narcos wahrscheinlich.
Okay.
Über die Drogenkartelle in Kolumbien, Mexiko.
Wann gibt es bei den Adlern die nächste Hochzeit?
Die nächste Hochzeit? Mhm. Na gut, also persönlich meine ist jetzt im Juni.
Ah, die kommt. Die kommt.
Lustiger, weil wir haben jetzt eine Novemberpause.
Ja.
Im vergangenen Jahres hatten wir, ich glaube, 2 oder sogar 3, weiß nicht, die sich verlobt haben zur selben Zeit.
Mhm.
Also ich weiß nicht, wie weit die in den Planungen stehen, aber ich glaube, ich bin da vorne mit dabei.
Und einer, der hat geheiratet vor einiger Zeit. Warst du auf der Hochzeit auch? Da warst du noch gar nicht da. Der Stefan Leube.
Nee, der ist nicht da. Da hat noch einer dazwischen geheiratet.
Denn, und ich frage nur deshalb, denn ich bin Zug gefahren vor einem knappen halben Jahr. Und da war diese lustige Gesellschaft, diese Junggesellen-Abschiedsgesellschaft. Und die waren wirklich lustig und sie waren auf dem Weg nach Paris. Und dann unterhielt ich mich mit der Braut, mit der zukünftigen. Mhm. Und dann sagte sie, ja, das und das und wir unterhielten uns. Und das war wirklich eine super lustige Gesellschaft. Und irgendwann sagte sie, ich bin schon da gewesen, habe mich in Norwegen gewesen. Und ich sage, wieso bist du nur so viel rumgekommen? Ja, mit meinem Mann, mit meinem zukünftigen. Ich denke, krass, was macht denn der? Ja, der ist bei den Adlern. Das ist der Stefan Leubel. Und das war die Pauline.
Haben Sie dir wenigstens ein Bier spendiert oder
so? Nein, aber ich trinke kein Bier. Aber getrunken haben Sie da, glaube ich, auch nicht. Es ging darum, weil wir so viel Verspätung hatten, dass Sie den TGV nach Paris noch bekommen. Und da war gut die große Frage, kriegen wir den Zug? Und es gab auch nicht genug Plätze, weil der Zug so voll war. Und die Braut saß denn so quasi mir schräg gegenüber auf so einer Lehne. Die Braut hatte noch nicht mal die ganze Zeit einen Platz.
Das ist ja nicht so ein Gentleman.
Aber so kamen wir jetzt, das war alles nur Frauen, aber so kamen wir halt ins Gespräch.
Ach, das war von ihr dann?
Ja, das war ihr. Nein, das war nicht er. Ich habe Pauline getroffen.
Ach so.
Ich habe Pauline und ihre ganzen Mädels getroffen.
Okay.
Und irgendwann dann sagte sie halt, ich habe es Pauline, bla bla bla. Und ist der Stefan Leube von den Adlern. Daher weiß er sonst.
Sehr lustig.
Es war wirklich sehr lustig. Also grüß mir den Stefan bitte, dass er die Pauline grüßt.
Ich richte es aus.
Herr Mann, danke dir für heute. Danke, dass wir dich ein bisschen kennengelernt haben. Dann drücken wir ganz fest die Daumen auf dem Weg zur nächsten deutschen Meisterschaft.
Vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Die ihr immer im Blick habt, natürlich. Bei den Mannheimer Adlern.
Ja.
Mit Thies.
So, und wir geben den Puck gleich weiter, denn hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
ETF, Der Riesenhype, der die Geldanlage für alle demokratisiert hat. ETFs bieten eine einfache und clevere Möglichkeit, auch mit kleinem Geld ein Vermögen aufzubauen. Ob für die Altersvorsorge, die eigene Immobilie oder die Weltreise. Wir hier in der ARD-Finanzredaktion haben uns das Phänomen ETF mal genauer angeschaut und liefern euch im Podcast Gold und Asche, Projekt ETF, Schritt für Schritt die Infos, die euch sicherer an euer finanzielles Ziel bringen. Wir erklären, was hinter der Erfolgsgeschichte der ETFs steckt.
Und das war ein Quantensprung im Bereich Geldanlage, kapitalmarktbasierte Geldanlage. Das hat wirklich alles geändert.
Welche ETFs für euch überhaupt in Frage kommen?
Man kann schnell in eine Situation kommen, wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ich glaube, es gibt in Deutschland über 3000 zugelassene ETFs. Da denkt man sich, oh Gott, da einen Überblick zu behalten, ist ziemlich schwierig. Aber die meisten sind wirklich Nischenprodukte.
Wie diese ETFs überhaupt aufgebaut sind?
Genauso haben wir als ETF-Anbieter auch eigene Produktteams, Research-Abteilungen, die auch den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu schauen, was passiert denn eigentlich in der gesamten Welt, wie verändert sich der Markt. Gibt es Themen, die spannend sind, in die man auch investieren könnte?
Welche Kritik und Risiken es bei den ETFs gibt?
Wichtig ist einfach zu wissen, gerade in Zeiten, wo es mal runter geht, als Sparer sollte dann das Mindset eher sein, ah cool, also nicht, oh Gott, mein Geld wird weniger, sondern ah cool, ich kaufe gerade richtig günstig ein.
Welches Depot das passende für euch ist und wie ihr euer Portfolio am besten aufbaut, damit es die Stürme, die es immer mal wieder am Finanzmarkt gibt, auch gut überstehen kann. All das in 6 Folgen. Unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt gebracht. Gold und Asche, Projekt ETF. Abonniert uns jetzt und verpasst ab dem 14. August keine Folge mehr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.